Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxi Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute zu Gast im Interview der Flo. Wer den Flo noch nicht kennt, der muss ihn kennenlernen.
Ja.
Deswegen ist er da. Er ist nicht nur Podcast-Kollege, er hat auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, er hat auch einen ganz tollen Instagram-Account. Profil, wo man echt gute Tipps bekommt, ja, schnell und einfach. Und der Flo ist vor allem der Fertighausexperte. Und ich bin darauf gestoßen, eigentlich daher, dass mich Leute angeschrieben haben und gefragt haben: Du magst ja wissen, dass hier Fertighaus, welche Anbieter vergleichen und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Also, da gibt es auch bestimmt einen Experten dafür. Und ja klar, dann habe ich die Leute einfach auf den Flo verwiesen und dann sind die halt zu ihm gegangen, um da irgendwie Angebote zu vergleichen etc. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich die Leute schon dahin verweise, dann können wir doch auch gleich ein Interview machen dazu.
Ganz genau.
Hallo Flo, wie geht's dir? Guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, es geht mir sehr gut. Freut mich, dass ich bei dir in deinem Podcast, der ja, glaube ich, so mit der erste war, ne? über das Thema Hausbau. Deswegen freue ich mich wirklich, da zu sein. Und ja, bin gespannt, was wir heute machen können.
Ja, vielleicht können wir ja dadurch auch nochmal Leute motivieren, einen Podcast im Baubereich zu starten.
Ja, das ist wahr, ja.
Genau, es ist eine spannende Nische, aber ich glaube, viele haben einfach Berührungsängste, was das anbelangt. Ne? So.
Ja.
Aber es ist, glaube ich auch, ja. Aber es macht einfach Spaß, oder?
Ja, absolut. Der Podcasten an sich ist ja eine relativ schöne und entspannte Sache einfach. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsaufgaben. Ich komme leider nicht immer so ausführlich dazu, wie ich gerne würde, ne, auch Sachen immer vorzubereiten etc. Aber es ist halt einfach, es macht unheimlich Spaß.
Ja, kann ich alles nur unterschreiben. Genau, so ist es. Lass uns gleich einsteigen. Und zwar mit der Aussage, die ich echt oft gehört habe. Nee, ich will lieber ein Fertighaus bauen, weil beim Fertighaus habe ich ja nicht so viel zu tun. Als Bauherr jetzt, ne? Habe ich ja nicht so viel zu tun mit. Stimmt die Aussage so, wie sie ist?
Die Aussage stimmt unter Umständen.
Okay, das ist also spannend.
Es ist natürlich so, und das ist mal völlig unabhängig von der Bauweise. Ob du jetzt in Stein baust, ein Holzhaus baust, in Fertigbauweise oder traditionell, wenn man so will. Es ist sehr anbieterabhängig. Mhm. Also du kannst ja in beiden Bauweisen mit Firmen bauen, die dir wirklich alles komplett abnehmen. Ne? Mhm. Dafür zahlst du natürlich auch einen entsprechenden Preis, wenn der Service auch gut sein soll. Mhm. Oder du machst halt, und das kannst du beim Fertighaus halt genauso machen, ne? Du kaufst dir praktisch nur das Ausbauhaus und kümmerst dich komplett um den Innenausbau selber. Also die Sachen sind ja genauso möglich. Also es ist eher anbieterabhängig, mit wem du baust, ne? Ob du dann viel zu tun hast oder nicht und wie gut auch der Service ist und so weiter und wie gezwungen du nachher bist, dich noch um Dinge selber zu kümmern.
Das stimmt. Ja. Ja, okay. Was ich mitbekommen habe von Bauherren, die sich explizit für ein Fertighaus entschieden haben, weil die gesagt haben, ja, dann habe ich als Bauherr sozusagen weniger zu tun damit, ne? Das macht dann die Fertighausfirma alles für mich. Ich habe dann nur einen Ansprechpartner und dann ist gut. Die waren doch sehr überrascht von den Bauherrenpflichten oder Bauherrenaufgaben, die sie auf sie nochmal zukamen, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben. Ja, weil in der Vorstellung war das einfach so, ja, ich unterschreibe einen Vertrag. Und die kümmern sich um alles. Aber auf einmal habe ich zu tun mit Erschließungskosten. Ich habe auf einmal zu tun mit Sachen, für die der Bauherr einfach zuständig ist, für die Sachen, die er anmelden muss und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man einfach auch wissen, dass diese Sachen einfach nicht übernommen werden von der Fertighausfirma, sondern du hast einfach Pflichten als Bauherr, die du einfach machen musst. Und das, glaube ich, kommt einfach oftmals zu kurz. Aber das hast du ja egal, bei welcher Bauweise du das hast.
Genau,
das
richtig.
Hast du sowieso.
Völlig unabhängig von der Bauweise und ist ja eher das Problem, wie es verkauft wird.
Ja, genau, das
ist gut. Ende, ne? Das ist eher das Ding. Das heißt, natürlich hast du genauso das Thema, dich um Erdarbeiten zu kümmern oder das Thema, dass du verantwortlich bist, dass die Versicherungen passen und sowas. Also manche Baufirmen haben natürlich Teile davon schon wieder in ihrer Leistung dann drin. Ne? Mhm. Aber das sagst du völlig richtig, da muss man dann halt auch genau im Angebot und in der Leistungsbeschreibung hinschauen, ne? Was ist denn jetzt wirklich drin und um was muss ich mich noch selber kümmern? Also ich würde mich da nie auf Aussagen verlassen, die man so von Verkäufern halt bekommt, sondern ich würde immer wirklich im Detail gucken, was ist drin und was muss ich noch selber machen.
Ist es tatsächlich so, dass die Fertighausverkäufer auch so, also damit auch ziehen, dass sie da wirklich in Anführungsstrichen falsche Versprechungen machen oder vielleicht etwas weglassen, nur um den Auftrag zu bekommen?
Manche bestimmt.
Also okay.
Muss man, glaube ich, auch wieder differenzieren.
Es gibt klar.
Bessere und schlechtere, ne? Oder gute und bessere, wenn wir es mal so sagen wollen.
Ja.
Nee, also es ist sicherlich so, dass du schon Verkäufer hast, die das Ganze ein bisschen rosiger darstellen, als es ist. Ich habe jeden Tag so 2 bis 3 Angebote auf dem Tisch, die ich prüfe. Mhm. Und es ist in den meisten, also wirklich in den allermeisten Fällen so, dass da trotzdem immer noch ein Beiblatt dabei ist mit, hier sind noch Punkte mit Baunebenkosten, darum muss man sich noch kümmern und sowas.
Ja.
Also es wird eigentlich schon kommuniziert, aber man weiß natürlich nicht, wie wurde es denn im Gespräch dann auch formuliert.
Ja, klar.
Und rübergebracht, sodass es, ist alles kein Thema, ne? Das ist alles nicht so wild. Oder hieß es, sie müssen sich darum schon noch kümmern und so weiter. Also das ist halt immer so ein bisschen, wie es verkauft wird.
Ja, das ist ja, glaube ich, da ist ganz wichtig einfach auf die, wie du schon gesagt hast, ne, auf die Kommunikation kommt es dann einfach drauf an.
Genau.
Dass, wie es rangetragen wird, weil einfach die Bauherren oder die Interessenten haben ja erstmal mit dem Bau nichts zu tun gehabt und machen das zum ersten Mal. Und diejenigen, mit denen die dann sprechen auf der Gegenseite, für die ist es täglich Brot, für die ist es selbstverständlich, dass die Bauherren das machen müssen. Deswegen erwähnen die das auch vielleicht nicht, ne? Also das ist ja auch so ein Experten-Laien-Ding, ne? Wenn sich jetzt so Bauexperten unterhalten mit Laien, dann ist es für die selbstverständlich, manche Sachen, die halt für die Interessenten, die zum ersten Mal jetzt bauen, gar nicht selbstverständlich ist, weil die davon gar keine Ahnung haben. Und diese Kommunikation, Experten-Laien-Kommunikation, die muss man auch immer wieder sich vor Augen führen, um zu sagen, okay, hey, der gegenüber mir sitzt, der baut jetzt zum ersten Mal. Und das ist auch bei mir so, ne? Da muss ich immer wieder, okay, Schritt zurückschalten, er baut zum ersten Mal, ich muss ja alles nochmal, also komplett die Basics auch erklären. Ne? Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle Bauherren oder alle Interessenten unsere Podcasts anhören, dass sie bereits ein Grundwissen haben.
Auch das, genau richtig. Also da ist auch ein Klassiker so, was ich jetzt schon ganz, ganz oft gelesen oder mitbekommen habe, zum Beispiel eine Straßensperre.
Ja.
Wo dann ganz viele überrascht sind, ja, es hieß doch, Lieferung und Montage des Hauses sind inklusive. Warum soll ich jetzt eine Straßensperre beantragen selber und dafür bezahlen? Weil das halt eine Leistung ist und da kann man, glaube ich, die Baufirmen dann auch wieder verstehen, die können ja nichts dafür. Ne? Wenn der Kran halt einfach auf der Straße steht und nicht auf dem Grundstück oder so, dann ist halt eine Straßensperre notwendig und die muss halt der Bauherr, also dafür steht der Bauherr ein.
Ja.
Das muss aber im Vorfeld halt auch kommuniziert werden. Und ich glaube, da muss man vielleicht so die Hausverkäufer manchmal auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil vieles wissen die vielleicht auch gar nicht. Ist ja auch die Sache, ne? Also es geht ja mehr um den Verkauf, ne, und schön miteinander einen Kaffee trinken und so weiter. Ne? Aber dass dann so das Thema Bodengutachten oder eine Höhenvermessung oder eben gerade sowas wie Straßensperren und so weiter, sind halt so Details schon wieder, ne, wo die meisten vielleicht gar nicht so richtig reindenken wollen, ne? Oder das halt einfach nicht grundlegend nicht machen und sagen, okay, ist nicht unsere Aufgabe, Grundstücksthemen sind alles Bauherrenthemen. Ja, ist halt immer so ein bisschen diese Thematik.
Da sprichst du aber auch den Punkt an, das heißt, also die Verkäufer sind nicht gleichzeitig, also sind Verkäufer und müssen nicht unbedingt vom Bau kommen. Also das heißt, sie haben nicht unbedingt alle einen Bau-Background, sodass die auch die ganzen Prozesse und Details dann auch kennen. Okay, verstehe, alles klar.
Ja. Manche natürlich schon, aber.
Ja, klar, deswegen, also ich glaube auch, also, ne, manche, ne? Also keine Ahnung jetzt. Hast du eine Zahl, wie viele Fertighausfirmen es gibt deutschlandweit?
Ist sehr schwer.
Ist sagen, ganz viele,
wann,
gell?
Ja, ab wann gilt eine kleine Zimmerei zum Beispiel als Fertighausfirma, wenn sie halt irgendwie Wände vorbereiten, aber dann trotzdem eigentlich den Großteil auf der Baustelle machen, ist es dann ein Fertighaus? Das ist halt so ein bisschen die Frage, aber ich würde sagen 150 Anbieter gibt es da auf jeden Fall, eher mehr.
Okay. Ja. Und was ist jetzt deine Aufgabe als Fertighausexperte, wenn die Bauherren jetzt keine Ahnung haben und die zu dir kommen, mit welchen Aufgaben befasst du dich dann?
Also einmal, Fertighausexperte ist ja mittlerweile ein ganzes Team. Ne? Mhm. Der Herr Beuler, der Gründer davon war sozusagen, oder der Tobias, im Podcast sind wir immer beim Du eigentlich.
Ja,
Also der Tobias bei uns mit im Team, Wir haben so bei uns intern die Aufteilung, ich kümmere mich so um das Thema zum Beispiel Angebotsvergleiche, Vertragsdurchsichten, also immer aus kaufmännischer Sicht, also wir machen keine Rechtsberatung, sondern es geht darum, wie wirken sich manche Vertragsbestandteile später auf deine Baustelle aus oder auf Mehrkosten, die noch auf dich zukommen können. Und dann haben wir, also das ist einmal das, wo wir vorab helfen, ne, wenn du einfach jetzt 4, 5 Angebote für dein Haus einholst, was wir immer empfehlen würden, ne, weil du einfach nur durch einen Vergleich wirklich rausfindest, wo ist jetzt wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für mich drin.
Kriegst du auch einen direkten Vergleich hin bei, also wenn man das tatsächlich so macht? Weil also es sind ja Unterschiede drin wahrscheinlich vom Wandaufbau oder von also es gibt ja, allein wenn du jetzt ein Gewerk ausschreibst, kriegst du auch nicht mal bei der Ausschreibung das raus, was du haben willst. Da gibt es ja auch schon Unterschiede. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn man das halt eben als Paket Haus hat, dann gibt es da auch starke Unterschiede, ne?
Logisch, klar. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und genau deswegen ist ja ein Angebotsvergleich so sinnvoll. Ja, weil du halt wirklich, wenn du, vor allem, das ist ja auch so das Ding, wenn du mit nur einem Raumprogramm im Kopf, also du weißt, ich brauche 3 Kinderzimmer, Arbeitszimmer und so weiter, gehst du zu den Baufirmen, bringst noch deinen Bebauungsplan mit, dann kriegst du trotzdem bei 5 verschiedenen Anbietern 5 wirklich verschiedene Häuser geplant.
Klar.
Und das ist ja das, was es natürlich unterm Strich schon schwierig macht. Aber, und das probieren wir halt in den Angebotsvergleichen immer, das so weit anzugleichen wie möglich. Und dann hast du einmal einen preislichen Unterschied. Also du siehst, okay, Anbieter A ist einfach 20.000 Euro teurer als Anbieter B. Dafür verbaut Anbieter A jetzt zum Beispiel kein Styropor oder sowas, ne? Sondern macht das Ganze ein bisschen ökologischer zum Beispiel. Ist es dann vielleicht, wo du sagst, okay, die 20.000 Euro sind es mir wert oder eben nicht?
Ja.
Wir versuchen halt in der Hinsicht Bauherren die Infos zu geben, damit sie halt wirklich eine Entscheidung unterm Strich treffen können. Weil so von diesen Baubeschreibungen und so kannst du sehr selten wirklich eine Qualität rauslesen, weil sich da ja jeder wieder gut verkaufen will. Das ist immer so ein bisschen die Thematik. Ne? Und bei den Verträgen gilt genau dasselbe. Also nur weil der Vertrag ja so geschrieben ist, wie er geschrieben ist und vielleicht auch rechtlich sogar in Ordnung ist, ne, ist ja von Anwälten oder Rechtsabteilungen geschrieben in der Regel, heißt aber ja nicht, dass es für Bauherren auch optimal ist. Und genau da setzen wir halt an und gucken, okay, welche Klauseln solltest du denn verhandeln, welche solltest du eigentlich streichen, wie sollte man es umformulieren, sodass es wirklich auch, weil es sind ja immer Standardverträge, ne?
Und das heißt, und das geht, dass man die streicht oder umformuliert?
Bei manchen Firmen eben auch wieder mehr als bei anderen.
Okay.
Ne? Und auch je nach Situation, also wenn eine Firma, gerade jetzt wieder Jahresende gewesen, ne? Wenn eine Firma sagt, das Jahr mit Corona, es lief alles nicht so optimal, wir bräuchten eigentlich noch 10 Aufträge mal mindestens, ne? Dann sind die vielleicht auch bereiter, oder haben wir gemerkt, ne? Dass die bereiter sind, dann auch ein bisschen was zu verhandeln.
Verstehe. Ne?
In anderen Situationen sagen die, na, Bücher sind eh voll, braucht man nicht machen.
Ne? Ja, verstehe.
Aber die Bauherren wissen, worauf sie sich dann einlassen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne, dass man wirklich weiß, okay, dadurch, dass jetzt das im Vertrag steht, kann später das und das passieren. Ne? Du kannst dich darauf vorbereiten, du kannst jetzt versuchen, das zu verhandeln oder du bereitest dich dann darauf vor, dass man es eben auf der Baustelle dann löst.
Und
ich glaub, das ist einfach das Wichtige.
Wie wäre dann auch deine Empfehlung oder gibt es einen Ansatz, dass man sagt, okay, wenn man jetzt schon einen Grundriss hat, den man favorisiert oder irgendwie haben möchte, weil man den ausgearbeitet hat, wie auch immer, geht man mit diesem Grundriss oder kann man das überhaupt machen, dass man mit einem fertigen Grundriss zu den Anbietern geht und die dann eben entsprechend vergleichen lässt? Oder sagen die, nee, das ist uns zu individuell, wir planen, wir haben Standardmaße, weiß ich was, die planen dann sowieso ein bisschen um oder wie macht man das im besten Falle?
Ganz genau, also immer gut, wenn man schon mit einer gewissen Vorplanung zu den Anbietern geht. Die meisten heutzutage, vor allem in der Qualität, wo ich sagen würde, okay, da kann man wirklich machen. Ne? Also es gibt auch immer noch, und das ist auch wieder total unabhängig von der Bauweise, du kannst ja in beiden Bauweisen sehr billig oder sehr hochwertig bauen.
Ja,
genau. Das ist in beiden Bauweisen einfach möglich. Das heißt, wenn du mit einer grundlegenden Planung reingehst, dann hast du bei den Anbietern, die wirklich komplett frei planen können, auch genau die richtige Grundlage, weil dann wird genau das Haus kalkuliert, das du haben willst und es ist auch wieder vergleichbarer.
Ja,
du wirst natürlich, du hast natürlich in der Branche auch Anbieter, die sagen, so eine individuelle Planung, das ist eigentlich nichts. Ne? Wir haben hier unseren Standardgrundriss, die nehmen dann halt wirklich den vergleichbarsten Grundriss, den sie haben, ne? Und schieben dann, ne? Und dann wird es halt so eine Kompromisslösung, dass es irgendwie so 80% passt oder sowas. Aber das ist eigentlich nicht das Ding, sondern du kannst heute ein Fertighaus wirklich auch komplett frei planen.
Das heißt, es ist auch möglich, dass man sagt, okay, ich habe einen Architekten, den ich beauftrage, mit dem mache ich meine Planung, also mit dem gehe ich komplett losgelöst von allen Herstellern hin und ich plane das so, wie ich es haben will, für mich maßgeschneidert. Und mit diesem Vorentwurf bereits suche ich den Kontakt zu den Fertighausfirmen und entwickle das gemeinsam dann einfach weiter, sodass es eigentlich die Kombination gibt von beiden.
Ganz genau. Ist auch, was wir empfehlen, ne, dass man wirklich vorab eine Planung mit dem Architekten macht. Weil die Planung, du wirst es kennen, ne, wenn dich jemand beauftragt mit der Planung, dann ist es einfach nochmal, weil die Baufirmen bieten natürlich auch eine Planung an, die ja erstmal kostenfrei ist in der Regel. Ne? Das wird aber niemals so ein intelligenter Grundriss oder so gut geplant und auch das Grundstück dann wieder gut ausgenutzt und Sichtachsen und so weiter. Du weißt ja, worum es da geht. Das heißt, ist immer sinnvoller, vorab wirklich eine Vorplanung mit einem Architekten zu machen und dann mit diesem grundlegenden Plan auf die Baufirmen zuzugehen. Und klar, dann musst du es ein bisschen noch anpassen auf deren System, ne, weil ja jeder wieder dann auch unterschiedliche Wanddicken hat. Das hast du ja aber bei der Steinbauweise auch. Ne? Also da hast du ja auch unterschiedliche Wandstärken, wodurch die Wohnfläche wieder variiert bei gleichen Hausaußenmaßen. Das heißt, das muss man halt ein bisschen anpassen. Aber grundlegend steht der Plan dann schon mal.
Das ist ganz, ganz spannend, weil war mir so gar nicht bewusst eigentlich, weil wir machen es eigentlich immer so, wir bieten ja Leistungsphase 1 bis 4 deutschlandweit an, im Endeffekt. Und dann suchen wir uns entweder einen Generalunternehmer oder die Bauherren machen das für sich aus oder sowas. Und wenn es jetzt nicht bei uns in der Nähe ist, dann gibt es auch den Fall, dass die Bauherren dann einen Architekten suchen, mit dem die Ausführung machen. Ne? Mhm. Dass die Gewerke dann einzeln vergeben werden und so weiter und so fort. So, das heißt aber, jetzt aus unserem Gespräch nehme ich raus, dass wir eigentlich noch eine vierte Variante hätten und das wäre eigentlich die Variante, dass der Bauherr sich oder dass man mit dem Bauherrn zusammen sich Angebote von Fertighausfirmen holt, wenn man jetzt den Plan fertig entworfen hat und sich das dann anbieten lässt. Und dann hat man vielleicht den Vorteil, dass man da halt eben den Festpreis drin hat und es einfach kalkulierbar wird für beide Seiten. Ne?
Genau, richtig.
Gut, das muss ich mir notieren.
Sehr gut.
Das darf ich nicht vergessen, aber das gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Nee, aber das ist tatsächlich so, weil ich meine, also oft ist es einfach so, dass die Bauherren dann, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, dass die dann einfach sagen, okay, wir holen uns einen Generalunternehmer, weil da haben wir die Sicherheit, dass wir jetzt einen relativ fixen Preis haben, je nach Gestaltung und so weiter, aber eigentlich relativ fixen Preis. Man ist auch relativ früh schon mit eingeplant, also eingestiegen mit dem Generalunternehmer, sodass er auch wirklich Einfluss nehmen kann, indem man sagen kann, okay, ja, hier die Wand, die würde ich jetzt nochmal, weiß ich was machen, weil ich einfach Spannweiten nicht hinbekomme oder das sind die Standardmaße für meine, für die Sachen. Und dann hat man das einfach optimierter für ihn, damit auch kostenoptimierter jetzt für den Bauherrn. Und das ist einfach nochmal etwas Neues, was ich jetzt dann auf dem Schirm hätte, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt zum Fertighausexperten und holen uns, geht es auch, dass die Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir haben vor, wir sind in der Region hier drin, wir haben vor, ein Haus jetzt zu bauen. Welche Anbieter sollten wir denn deiner Meinung nach für ein Angebot anfragen? Weißt du, also nicht jetzt der Weg, dass ich jetzt erstmal die Fertighausfirmen anfrage, die Angebote bekomme, die dir die Angebote zuschicke und sage, hier, Flo, vergleich mal, sondern sag, also von vornherein dich mit ins Boot hole. Ist das auch möglich so?
Klar, logisch. Also was wir grundlegend nicht machen, ist jetzt irgendwas empfehlen. Ne? Aber wir können immer Erfahrungswerte geben, weil einfach je nachdem, was man will, ne, wenn man jetzt besonders ökologisch bauen will oder eine höhere Energieeffizienz oder der Preis hauptsächlich eine Rolle spielt, dann kommen ja andere von diesen 150 oder 200 Anbietern, kommen halt immer verschiedene eigentlich in Frage. Und auch, wie du es schon sagst, je nach Region sind natürlich auch Firmen unterschiedlich stark. Das heißt, wir können natürlich schon immer so ein paar Ideen einfach durchgehen, ne, welche Firmen da gut finden. Und dann kann man sich einfach mal Angebote einholen. Klar, logisch, das kann man immer machen.
Das, guck mal, das ist ja, es ist alles sehr spontan und ihr bekommt es auch alles live mit, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Guck mal, wenn die Interessenten, die sich jetzt bei mir gemeldet haben, ich mache dann die Planung mit denen. Danach kommen wir zu dir, sagen, hier, Flo, wir wollen jetzt hier das Ding fertig machen. Danach gibt es Angebote, die eingeholt werden. Du prüfst die Angebote Und dann, ja, dann sagst du hier das Angebot, dann gibt es so wahrscheinlich so eine Vergleichsliste mit Sachen, genau, hier Vorteile, Nachteile und so weiter, ne? Und dann können sich die Bauherren für einen Anbieter entscheiden. Und dann im nächsten Schritt, ja, also was macht ihr dann noch? Ist es dann sozusagen mit der Vertragsprüfung erledigt oder habt ihr noch weitere Leistungen, die ihr anbietet?
Genau, dann wieder auf der Baustelle. Also wo
auf
wir
der Baustelle,
dann
okay,
ne, Rohbaukontrolle, Hausabnahme und so weiter machen. Das wäre dann so der abschließende Part sozusagen.
Genau, das heißt, das ist dann der Part, also wenn man jetzt mit dem Architekten baut, dann hast du ja auch die Leistungsphase 8, wo du dann die Baubegleitung hast, wo der Architekt den Bauherrn vertritt und die bei der Abnahme und so weiter. Diesen Part übernimmt ihr dann komplett für den Bauherrn?
Ja, also wie gesagt, im Hinblick auf, dass wir da drei Termine im Endeffekt anbieten, also eine Keller- oder Bodenplattenabnahme, eine Rohbaukontrolle, weil bei einem Fertighaus gibt es ja wirklich eigentlich nur diesen einen Termin, zu dem das Haus aufgestellt wird. Und das Haus steht ja innerhalb von 2 Tagen in der Regel, ne? Inklusive Dach etc. Das heißt, da kann man einmal kontrollieren, ob alle Wände gerade sind und so weiter. Und da kann man auch noch gut korrigieren, bevor der Estrich eben reinkommt. Da ist noch wirklich viel korrigierbar. Und dann eben wieder am Ende die Hausabnahme, wo wir einfach nochmal Protokoll führen, gucken, welche Einbehalte kann man noch verhandeln und so weiter, bis eben alle Mängel beseitigt sind. Weil zwischendrin kann man natürlich theoretisch auch wieder Abnahmen oder Kontrollen machen. Eine Abnahme muss es ja nicht sein, ne? Weil man hat halt eine Firma, die wirklich bis zum Schluss ja verantwortlich ist. Genau, also das wäre dann so was wir da anbieten. Was aber grundlegend natürlich in der Fertighausbranche auch wieder sehr gut funktioniert, ne? Weil mittlerweile kennen wir halt auch sehr viele Vorgehensweisen von Firmen und wie die ticken, ne? Wir wissen auch genau, okay, welche Firmen haben zum Beispiel ein gewisses Mängelbudget, ne, und können vielleicht gar nicht viel machen. Da müssen wir dann immer andere Wege finden, wie wir dann, wenn es Mängel gibt, was verhandeln können und so weiter. Also da haben wir halt mittlerweile ein sehr tiefes Wissen, wie die Firmen agieren, ne? Und deswegen können wir da immer relativ viel beitragen dafür.
Cool. Und seid ihr, was das dann anbelangt, regional beschränkt?
Nee, wir machen das bundesweit tatsächlich.
Echt?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist ja mal super. Also jetzt aus Bauherrensicht, genau, also das ist ja genau der Vorteil. Wenn man schon einen Podcast hat und die Reichweite deutschlandweit ist, dann ist es ja auch schön, wenn man die Leistung auch deutschlandweit anbieten
müssen
kann.
Müssen wir dann machen, ja.
Aber dann kommt ihr auch gut rum, oder?
Wir sind, also vor allem Tobias und Amelie, das sind bei uns die zwei, die Rohbaukontrollen, Hausabnahmen und so weiter machen. Die kommen gut rum, ja.
Das ist gut. Und du bist dann eher, wie du auch am Anfang gesagt hast, derjenige, der die Verträge jetzt kaufmännisch prüft, nicht juristisch, ne, das hast du gesagt, kaufmännisch prüft und da entsprechend die Empfehlungen gibst, oder kann man das so sagen, dass du die Empfehlungen gibst?
Ne, ich gebe halt einfach die Punkte, die man verhandeln sollte, also einfach die komplette Liste.
Genau.
Bei uns ist immer wichtig, die Bauherren entscheiden wirklich am Ende selber. Also ich sage nicht, hier den Vertrag, unterschreiben Sie das nicht oder sowas, sondern man muss halt wissen, worauf lässt man sich ein, was sollte man verhandeln. Und ich habe auch manche Bauherren, die sagen, ja gut, jetzt konnte ich hier nichts verhandeln von den Punkten, die wir jetzt besprochen haben, aber wir haben trotzdem unterschrieben. Weil ne, manchmal ist es halt einfach, die Leute wollen es ja teilweise auch glauben, ne, dass dann nichts passiert und dass alles passt, ist ja auch legitim. Also wenn man sagt, okay, ich habe mich vorbereitet, aber jetzt, ne, so wie es jetzt ist, ist in Ordnung für mich, dann passt es ja. Ne?
Es geht ja bei dem, was du machst, geht es ja einfach darum, dass man die Transparenz hat und dass man einfach alle Fakten auf dem Tisch hat und dann auch eben wirklich sich bewusst für etwas entscheiden kann. Das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Das ist bei den Architekten auch immer wieder der Fall, dass man, dass die Bauherren jetzt die Entscheidung auf irgendjemand anders abwälzen möchten, sondern es ist halt immer so, dass die Bauherren immer entscheiden müssen. Das ist ihr Haus, das ist ihre Entscheidung. Die Experten, die außenrum sind, die können immer Empfehlungen geben. Im Endeffekt entscheidet der Bauherr, weil er muss ja dann drin wohnen. Ja, also ich kann auch wenn mir etwas nicht gefällt im Entwurfsprozess, wo ich sage, die Fassade, die muss doch so und so sein. Und der Bauherr sagt einfach, nee, aber das gefällt mir nicht, dann kann ich nicht leben. Dann kann ich ja nicht als Architekt dann drauf pochen und sagen, nein, so muss das sein. Ja, es gibt solche Architekten, by the way, die dann sagen, nein, das muss so sein, sonst mache ich den Vertrag nicht und dann lösen wir den Vertrag auf, weiß ich was, rechtliche Schritte, keine Ahnung was. Ja, ich finde, es ist ja kein Arbeiten, weil ich meine, es ist ja eine Dienstleistung dem Bauherrn gegenüber und er muss ja zufrieden damit sein. Er muss damit leben und er muss dahinter stehen können. Und deswegen ist ja immer eine Unterstützung für den Bauherrn. Ja,
ja, absolut, ja. Sonst braucht man das Ganze ja gar nicht machen.
Ja.
Das sage ich halt auch immer dazu, ne? Weil das ist halt wieder im Fertighausvertrieb oder in der Branche allgemein, glaube ich, egal ob das jetzt wieder bauweise unabhängig, ist es so, dass die Verkäufer natürlich wieder ihr eigenes System anpreisen und verkaufen wollen. Ne? Mhm. Aber am Ende des Tages zieht halt der Verkäufer nicht mit ein, der Architekt zieht nicht mit ein, ne? Von der Baufirma zieht auch niemand mit ein. Das heißt, die einzigen, die dann damit leben müssen, wie es ist, sind halt die Bauherren.
Ne? Ja.
Und ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, dass man, und das ist, glaube ich, was du anfangs angesprochen hattest bezüglich der Thematik, ich muss mich um nichts kümmern.
Ja.
Entscheidungen wird einem trotzdem keiner abnehmen.
Ja.
Die muss man als Bauherr einfach, sonst darf man halt nicht bauen, würde ich jetzt halt sagen. Also das ist dann, glaube ich, die harte Wahrheit, ne? Wenn man denkt, ich will einfach nur, dass alles gemacht ist und entscheiden will ich eigentlich nichts, dann ist Bauen, glaube ich, nicht so ganz das.
Dann gibt es einfach die Option, ein fertiges Haus zu kaufen, was schon so ist, wie es ist. Und dann steht es da und dann
muss oder vom Bauträger oder sowas.
Ja, genau.
Wo man wenig, also da muss man ja wirklich gar nichts mehr entscheiden.
Ja, selbst am Bauträger hast du ja auch trotzdem noch einen starken Einbezug, je nachdem, wie der Vertrag ist und je nachdem, wie
die Bauherren
drauf sind.
Finish-Sachen kannst du noch bestimmen.
Ja, also da sind die Bauherren dann auch teilweise sehr, erschrecken teilweise oft, dass sie sagen, ja, aber ich dachte, ja, es ist einfach das Bauen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das ist unabhängig von der Bauart, Vertragsart und so weiter. Beim Bauen hast du einfach einen gewissen Stresspegel als Bauherr, den du auch haben musst. Aber es ist ja auch so, dass du den einmal hast für, weiß was ich, 1,5, 2 Jahre, weil du dich davor auseinandersetzen musst und so weiter. Dann hast du den Bauprozess und ein bisschen danach und so. Und danach steht das Ding aber und danach lebst du aber dann die nächsten 30, 40, 50, 60, 80 Jahre da drin, ne? Je nachdem. Ja. Und das muss man sich einfach immer wieder mal vor Augen führen. Also das ist natürlich, ist es jetzt zeitweise Stress, natürlich, ja, aber das ist eben eine Phase, die auch vorbeigeht.
Absolut, genau.
Jetzt habe ich noch was auf der Zunge gehabt, wo ich dachte, das wäre noch eine spannende Frage. Ah, genau. Hast du noch eine Story für uns, die kurios ist, aber im positiven Sinne. Jetzt, was die Bauherren Fertighaus anbelangt, also keine Ahnung, irgendwas, womit die Bauherren nicht geredet haben, aber dann ist doch irgendwas ganz gut gekommen.
Ja, es hat man eigentlich, also vielleicht ein ganz banales Beispiel, was ich vielleicht hier auch noch als Tipp mitgeben kann.
Ja.
Ich hatte mit einer Bauherrin eine Vertragsbesprechung. Ne? Wir sind so die Punkte durchgegangen, waren großer deutscher Anbieter, die, glaube ich, so 800, 900 Häuser im Jahr machen. Und sie ist dann mit den Punkten, die wir zusammengesammelt haben oder die wir im Vertrag gefunden haben, ist sie halt auf die Baufirma zugegangen und hat gesagt, hier, das wären so die Änderungen und wenn das passt, dann kann ich unterschreiben. Dann kam als erstes zurück, geht nicht. Also wir machen Vertragsanpassung, machen wir gar nicht. Ne? Dann kam sie wieder zu mir und ich sage, ja, weiß ich nicht. machen die normalerweise, also habe ich bei anderen Bauherren schon gesehen, dass sie es machen. Ne? Dann sind wir nochmal ein paar Strategien durchgegangen, wie man nochmal das probieren kann. Dann hat sie es nochmal probiert und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben, jetzt haben sie alles angenommen. Also so von, nee, vertraglich gar nichts änderbar zu, ja okay, wir haben jetzt alles angepasst, was sein sollte. Also manchmal hilft es halt wirklich, einfach nochmal hinterher zu sein, ne?
Ja.
Und klar, will immer, weil da ist wieder jemand dabei, der verkaufen soll, ne? Der soll es dann ja intern, muss der es ja dann besprechen, weil so ein, der Handelsvertreter in der Branche, der kann ja nicht einfach bestimmen, dass jetzt der Vertrag geändert wird. Das heißt, der muss es wieder intern abstimmen, ne? Wollen viele nicht, deswegen sagen vielleicht manche erstmal, ja, geht bei uns nicht.
Ja.
Aber es lohnt sich immer, halt nochmal dahinter zu sein, weil dann kriegt man halt einfach wirklich dieses bisschen extra, was dann einfach auch wieder nötig ist, damit die Baustelle auch wieder ein bisschen besser läuft.
Ja. Hartnäckig sein, dranbleiben und genau, das ist ja der Punkt, aber das ist ja ganz spannend. Ich glaube auch, das ist genau der Punkt, ne, dass du, dass die Leute dadurch auch mehr Aufwand haben erstmal. Und dann erstmal, nee, das geht nicht, ne? Und dann, wenn man aber nochmal nachfragt, also das heißt, die merken dann, okay, die unterschreibt tatsächlich nicht, die fragt ja nochmal nach.
Ja.
okay, dann lass uns damit auseinandersetzen, dann bekommen wir den Umsatz. So auf die Art, ne? Und das ist ja eigentlich so das Spannende eigentlich dabei. Und ich glaube, so ist es tatsächlich schon so weit, dass du sagen kannst, oder dass deine Kunden, dass deine Bauherren, die jetzt von dir beraten wurden, dass sie dann hingehen und die Fertighausfirmen sagen, ach Gott, der wurde vom Flo beraten. Komm, dann lass uns das zuwilligen.
Haben wir hin und wieder auch, ja. Ich würde es aber am Anfang eigentlich nicht empfehlen. Es gibt ja auch Bauherren, die gehen dann sehr offen damit um, ne, dass sie im Hintergrund einen Berater haben. Also es gibt ja da nicht nur uns, sondern es gibt ja noch ein paar andere, die das machen. Das heißt, da haben wir bisher kein so gutes Feedback bekommen. Ne, weil viele sich natürlich auch, und gerade Verkäufer, ne, die wieder gut reden können und ja genau darauf geschult sind, so Einwände behandeln und sowas,
ne,
dass die natürlich anfangen, da ein bisschen Angst zu kriegen, weil sie wissen, okay, ich kann jetzt hier nicht meinen üblichen Dings durchziehen, ne, und einfach gucken, dass der jetzt unterschreibt, obwohl er nicht mal ein Grundstück hat oder sowas. Also
Das
wird in der Branche auch wirklich viel gemacht.
Dass man unterschreibt, ohne ein Grundstück zu haben?
Bitte?
Sorry, dass man unterschreibt, ohne ein Grundstück zu haben?
Ja.
Echt?
Ja. Ist leider so ein Ding. Also es gibt ja mittlerweile auch einige Anbieter, die dir einen Grundstückssuchservice anbieten.
Okay.
Was natürlich mal unter uns gesprochen schon ein Witz ist.
Ja, ja.
Weil
ja.
Wenn du das dann, also das Problem ist, du sollst dafür einen Vertrag unterschreiben.
Okay.
Für ein Haus, von dem du ja noch gar nicht weißt, ob es dann Bebauungsplan konform wäre, etc. Ne? Wenn du dann ein Grundstück gefunden hättest, irgendwann mal. B, die meisten Grundstücke, die du dann weitergeleitet bekommst, sind einfach nur ImmoScout-Inserate zum Beispiel.
Ach so, gut. Okay, alles klar.
Also ist oft so, leider.
Ja.
Und was die meisten Bauherren nicht verstehen, ist, dass du, klar, du hast ein Rücktrittsrecht, falls du kein Grundstück findest. Also fühlen sich die meisten Bauherren abgesichert. Die meisten verstehen aber nicht, dass paradoxerweise die schlechte Situation eintritt, wenn tatsächlich ein Grundstück gefunden wird.
Okay.
Weil du dann in einem scharfen Vertrag bist, aus dem du nicht mehr rauskommst, außer mit Schadensersatz. Und das Haus ja dann nochmal komplett umgeplant werden muss, zu einem Zeitpunkt, wo du gar nicht mehr vergleichen kannst.
Ja.
Na, dann kann die Baufirma mit dir im Prinzip machen, was sie will, weil du kannst ja nirgends hin. Du kannst entweder, ne, die sagen, hier, entweder du nimmst jetzt das Haus für x-tausend Euro mehr, ne, oder du gehst aus dem Vertrag raus für, weiß ich nicht, 30.000 Euro Schadensersatz. So. Und das ist halt die Situation, in die würde ich mich eigentlich nie bringen lassen.
Ne? Um Gottes Willen, bitte nicht. Also das ist, also wenn es jetzt tatsächlich Zuhörer gibt, die das vorhaben oder vielleicht vorhätten, bitte nicht. Das ist ganz fatal in meinen Augen, weil, aber ich, also an dem Punkt, jetzt nicht so krass, nicht so extrem, ist meine Erfahrung, ne? Ich habe mal Bauherren, es kommt sehr selten, aber es kommt mal vor, ja, dass Bauherren sich melden und sagen, hey, ich habe zwar noch kein Grundstück, aber lass uns doch mal zusammen schon mal ein Haus planen, was jetzt für mich ideal wäre, mein ideales Haus. Und da sage ich immer, das können wir ohne Grundstück einfach nicht planen, weil es sind einfach Himmelsrichtungen. Erschließung, von wo habe ich die Erschließung? Ja. Wie ist der Garten? Wie ist das Grundstück zugeschnitten? Und das Haus muss ja auch auf die Gegebenheiten vor Ort reagieren. Bin ich an einer Kreuzung? Habe ich nur die Straße auf der einen Seite? Habe ich ein Eckgrundstück? Das sind ja so viele Faktoren, das kannst du ja gar nicht, erfassen, sowas, ja. Und deswegen, ich war jetzt gerade echt überrascht, dass es sowas gibt, dass man ein Haus kauft, ohne ein Grundstück zu haben. Und dann hat man einen Grundstückservice, wo man dann ImmoScout-Anzeigen bekommt. Ist auch interessant. aber das ist etwas echt, also das Haus, in meinen Augen, das muss einfach auf die Umgebung reagieren und entsprechend mit Ausrichtung, entsprechend, also es gibt da so viele Sachen. Also deswegen, das Haus kannst du nicht planen, ohne ein Grundstück zu haben. Und wenn du es machst, also es gibt ja dann Bauherren, die sagen, nee, aber ich möchte das für mich mal machen, dann sage ich, ja, okay, du kannst es ja aufskizzieren, ja, was deine Vorstellungen sind, dass du dich damit einfach auseinandersetzt. Aber wir planen das niemals final, weil wir werden das auf jeden Fall umplanen müssen, sowieso, ja. Also was die Bauherren dann auch bei uns im Prozess, sage ich jetzt mal, gerne machen, sind einfach die Ideen und die Grundrisse, die sie mitnehmen, die sie mitbringen. Und dann sagen wir auch gerne, habt ihr Vergleichs, also wenn keine Grundrisse vorhanden sind, die mitbringen, sagen, habt ihr Vergleichsgrundrisse, die euch gefallen, oder auch solche Geschmacksbilder, einfach Bilder von etwas, von Details oder von Sachen, die euch gefallen, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie ticken die Bauern, was ist denn wichtig, ne, auf was soll man, und damit geht man dann auch in die Planung rein, sodass man dadurch das entwickelt, was für den Bauherrn dann interessant ist. Von daher, und das ist dann, das sind natürlich die Sachen berücksichtigt, die der Bauherr haben möchte. Das sind natürlich die baurechtlichen Sachen berücksichtigt und die Sachen von der Umgebung, von dem Grundstück berücksichtigt. Mhm. Also deswegen, mein Appell auch an dieser Stelle für alle Zuhörer, niemals bitte irgendwie was kaufen oder entwerfen lassen. Also entweder weder ein Haus fertig kaufen, noch ein Haus entwerfen lassen vom Architekten, ohne ein Grundstück zu haben.
Ja, das hast du schön gesagt, dass das Haus auf das Grundstück ja reagieren muss. Finde ich gut.
Ja, genau.
Finde ich eine schöne Form, weil so ist es ja auch, ne? Weil es ist ja auch, und das verstehen ja auch viele nicht, ne? Dass das Haus komplett anders wird, wenn du jetzt die Zufahrt und den Eingang im Norden hast, ne? Mhm. Und wie wenn du das jetzt im Süden hättest beispielsweise, ne? Dann ist es ein komplett anderes Haus. Was ja viele auch nicht verstehen, oder viele denken, oder so habe ich es zumindest mitbekommen, ja, dann drehen wir halt die Treppe ein bisschen, ne, und dann wird es schon irgendwie passen. Aber das ist halt im Endeffekt nicht so. Also es ist dann, davon hängt wieder ein ganzer Rattenschwanz mit dran, was sich dann ebenfalls mitändert beim Haus. Und dann hast du im Endeffekt eine komplett andere Planung. Ne? Mhm. Und das ist, also, ja, absolut richtig.
Aber ich glaube, du hast was anderes erzählt. Wo waren wir denn? Jetzt habe ich den Faden verloren, sorry. Ich bin ja da reingestoßen mit, hast du es noch im Kopf?
Also wir hatten das Thema mit dem Vertrag, ne, dass doch mehr verhandelbar ist, als man erstmal denkt. Mhm.
Und dann war das dein, wo du das Beispiel gesagt hast mit dem Unterschreiben ohne Grundstück?
Genau.
Okay.
Das ist halt einfach, dass das Quatsch ist.
Dass es Quatsch ist, aber du wolltest, glaube ich, noch. Okay, aber okay,
ja, egal. Alles klar.
Egal, ja. Dann kommen wir. Okay. Was ich noch sagen wollte, hast du Tipps für Bauherren, bevor sie sich jetzt mit dem Hausbau auseinandersetzen, was die machen sollten? Also die sind noch ganz am Anfang, die wissen, die wollen bauen, die sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Grundstück. Und by the way, Grundstückssuche ist etwas, kann echt langwierig sein. Vor allem ist man dann ja auch regional, also je nach Flexibilität von den Bauherren, ist man dann auch regional stark eingeschränkt oder auch nicht. Ja? Manchmal auf einen Ort oder auf zwei oder sowas. Ja. Weil die sagen, wir wollen halt hier einfach bleiben. Wenn man einfach nicht einen Radius hat, in dem man sucht, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Ne? Also das ist so allgemein. Aber was sollten die Bauherren machen, die jetzt ganz am Anfang stehen? Die wissen, okay, wir wollen bauen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Grundstück. Was wären so deine Tipps für diese Bauern?
Was du da machen kannst, wenn jetzt die Suche nach dem Grundstück gerade läuft, dann würde ich das auch wirklich fokussieren. Das ist, glaube ich, was viele Bauherren auch, ja, so ein bisschen nebenbei Grundstück suchen und sowas. Und ich habe aber auch Bauherren, die gehen da wirklich all in. Also ich hatte mal einen, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, der hat in den Regionen oder in den Gemeinden, die für ihn in Frage kommen, hat er jeden Bürgermeister angerufen. Und einfach, ne, weil Bürgermeister gerade in diesen ländlicheren Regionen oder in kleineren Gemeinden sind ja super vernetzt. Wir kennen dann wieder einen Landwirt oder einen Gastwirt, der vielleicht, weiß ich nicht, einen großen Biergarten, und dann wird er ne, mitten im Ort, und der wird aber verkauft oder er hat keinen Bock mehr.
Ja.
Und die Bürgermeister haben ja meistens dann auch noch so dieses Interesse dran, dass die Gemeinde natürlich ne, auch wieder junge Familien ansiedelt und so weiter. Das heißt, da hat er drüber wirklich auch ein Grundstück gefunden.
Ach krass, sehr schön.
Ja. Also es gibt schon so ein paar Wege, ne, oder so eine Zeitungsanzeige in so diesen, ne, in diesen lokalen Blättern. Also bei uns gibt es den, weiß ich nicht, den Zirndorfer Boten oder sowas. Ne? Also wirklich so diese kleinen Dinger, nicht die großen, wie jetzt eine Süddeutsche oder sowas, sondern wirklich diese kleinen Blätter, und da einfach eine Anzeige nach dem Motto, junge Familie sucht ein Grundstück in den und den Gemeinden. Wer was hat, bitte melden oder sowas. Ne? Das ist halt einfach, was, glaube ich, schon gut funktioniert. Also da hatte ich schon wirklich einige Bauherren, die darüber was gefunden
haben. Weil das Schöne ist ja an diesen Zeitungsanzeigen, die Zielgruppe, also die Älteren, die jetzt Grundstücke haben, ja, die sind nicht bei ImmoScout oder sonstiges, sondern ja, die sind eben genau da in der Zeitung drin. Bei uns ist tatsächlich gerade aktuell eben so, schon seit Jahren eigentlich, dass in diesen Immobilienbereich oder in diesem Bereich, wo die Anzeigen sind, ganz viele einfach sind, junge ja, Familie sucht junge Familie.
Ja, ja, das ist
und gar keine Angebote
das
ist
auch da sind. Das andere, ja, ja.
Und vor 10 Jahren oder sowas, da war es immer wieder mal so, ja, Bauplatz und hier, ja, ein bisschen ja, Beschreibung, Quadratmeter und so weiter. Und es hat sich ganz aktuell komplett geändert. Aber egal, das ist ja ein anderes Thema.
Ja, das stimmt. Was man dann auf jeden Fall parallel machen kann, ist die Finanzierung abklären. Das ist, glaube genau, ich, auch gerade so zu dieser frühen Phase wirklich wichtig. Hatte ich jetzt auch neulich eine Bauherrin, die hat so ein bisschen gefragt, ja, so dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also sie braucht, um wirklich zu wissen, was sie sich an Grundstück leisten kann, weil sie, ne, hat sie noch gesucht, muss sie ja wissen, was kostet mich das Haus.
Genau.
Da hat sie dann gesagt, okay, um zu wissen, was ich mir dann insgesamt leisten kann, will ja die Bank aber schon eine gewisse Grundlage haben, was da überhaupt finanziert werden soll. So, und wo fängt man an? Also ich würde sagen, immer, der Anfang ist immer bei der Bank einfach mal den finanziellen Rahmen abstecken.
Genau, der Rahmen,
leitet sich ja, um
den geht's, ja.
Genau, leitet sich ja eigentlich aus zwei Sachen her. Einmal dem Eigenkapital, das ich habe, und der Rate, die ich halt monatlich machen kann.
Genau.
Arg viel mehr ist es ja nicht. Also es ist ja kein Hexenwerk eigentlich. Ne?
Ja.
Das heißt, so diesen maximalen Rahmen, wo dann alles drin sein muss, also das Haus, Grundstück, Baunebenkosten, das kann man, glaube ich, schon relativ gut erstmal festlegen.
Mhm.
Und dann kommt es halt darauf an, wann finde ich ein Grundstück. Ne?
Das kann teilweise bei uns Jahre dauern.
Ja, es kann aber überall zur Zeit halt einfach lang dauern. Das
ja, es kommt tatsächlich wirklich auf die Ansprüche und auf die Anforderungen der Bauherren einfach an. Ne?
Ja.
Weil wenn ich tatsächlich sage, nee, ich will aber in dieser Gemeinde bleiben, ich will aber maximal oder ja, eigentlich ist das die größte Einschränkung, ne, dass man eigentlich nur in einer Gemeinde bleiben möchte, dann bist du halt einfach eingeschränkt. Ja, dann hast du halt einfach beschränkte Angebote, die du hast und dann kannst du halt bei den freien Grundstücken, was ich auch immer wieder gern empfehle, ist, wenn ich in meiner Gemeinde bleibe oder in der Region bleiben möchte, wo ich eben bin, dann kenne ich auch die Region, ja, und dann gehe ich einfach mal spazieren und dann, wenn ich dann freie Grundstücke sehe, dann einfach mal bei den Nachbarn klingeln. Das bringt oft einfach, da kommt man ins Gespräch und dann kriegst du auch raus, wem das Ding gehört und dann kriegst du vielleicht dann Kontakt und dann kannst du einfach mal freundlich fragen, ob es nicht in Erwägung zieht, mal zu verkaufen. Und wenn ja, dann bitte an mich denken oder sowas. Oder die sagen vielleicht gleich, ja, eigentlich nicht, aber wenn sie so fragen, hey, wieso nicht, ja, also vielleicht kommen wir ja so ins Gespräch, ja, und dann kriegt man den direkten Verkauf. Aber was ich sagen will, ist, dass man einfach, ja, Ausschau halten muss und da vielleicht halt Maßnahmen ergreifen muss, wie du auch schon gesagt hast, ne, Bürgermeister abtelefonieren oder halt irgendwie bei Nachbarn klingeln, einfach ja, Sachen, also ins Tun kommen, mit Sachen, die nicht alltäglich sind.
Ja? Genau.
Wo man aus der Komfortzone auch vielleicht ein bisschen rausgehen muss. Aber, hey, wenn du das wirklich machen willst, dann kommst du vielleicht damit auch zum Erfolg. Ja? Aber wenn du jetzt nur dich zurücklehnst und nur ImmoScout immer wieder durchscrollst und da ist nichts dabei, dann dauert es halt vielleicht auch mal 5 Jahre.
Ja, und das, also gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist das, was ich meine mit das wirklich priorisieren.
Genau.
Viele machen das halt wirklich so nebenbei, ne? Und ich höre auch ganz oft dieses, ich will es jetzt nicht Opferrolle nennen,
yeah,
aber es ist halt einfach so dieses, hier gibt es einfach nichts. Das stimmt nicht. Also es stimmt einfach nicht. Ne? Aber wenn du natürlich nur die ImmoScout-Anfragen durchgehst, ne, jetzt haben wir schon oft Werbung für ImmoScout gemacht, wenn du einfach nur diese Anzeigen durchgehst, dann kriegst du natürlich das Gefühl, irgendwie gibt es hier nichts und wirst dann wieder anfälliger für so einen Grundstücksservice, weil du das Gefühl hast, das ist ja meine einzige Chance, die ich da eigentlich habe. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber das
ja,
ist einfach nicht wahr. Und ja, so wie du es gesagt hast, auch Nachbarn ansprechen, wenn du irgendwo freie Grundstücke oder auch nur, wenn du ein Haus mit sehr, sehr großem Garten siehst.
Ja.
Das ist halt, ne, ich habe jetzt auch wirklich, viele Bauern ist, glaube ich, so nach dem Neubaugebiet die zweithäufigste Variante, wie Leute ein Grundstück kriegen, die bauen quasi im Garten von jemand anders, der halt gesagt hat, hier, ich teile jetzt mein Grundstück, verkaufe das, dann kriege ich nochmal, weiß ich nicht, 200.000 Euro, mache ich einen schönen Lebensabend draus, ne, ist doch in Ordnung.
Ja,
ne? Ja. Und ich glaube, sowas, also dieses, das ist ja wieder dieses Thema Nachverdichtung eigentlich,
genau,
ne?
Ja.
Was wieder so hochgestochen klingt, aber es ist halt einfach, ne, das ist ein gängiger Weg, was zu finden.
Ja, Wobei das ganz oft natürlich, also wenn man da damit auf die Suche geht, kriegen wir ganz oft die Antwort, ja, das ist eigentlich für die Enkel oder für die Kinder. Ja, ja. Nee, die Kinder brauchen sich, ah, das ist für die Enkel vielleicht. Ne? Als sind die Enkel ja 5 und 6. Ah, okay, alles klar, dann haben wir noch Zeit. Ne? Aber da kommt wieder das, was du auch vorhin gesagt hast, hartnäckig bleiben, ne? Trotzdem noch, also ne, einmal nachfragen, okay, nicht, dann vielleicht nochmal in 2, 3 Monaten nochmal nachfassen, weil die sich jetzt vielleicht mit dem Prozess erst, die haben jetzt zum ersten Mal gehört, dass sie jetzt vielleicht überhaupt die Möglichkeit hätten, das Grundstück aufzuteilen und fühlen sich überrumpelt und sagen sich dann, hä, nee, das ist ja für die Enkel gedacht und das, nee, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber es fängt dann der Prozess an des Denkens und des drüber Nachdenkens, drüber Schlafen, ne? Dann denken die vielleicht drüber nach und irgendwann sagen die vielleicht nach 2, 3 Wochen, sagen die, hey, ja, wieso eigentlich nicht, ne? Können wir eigentlich schon verkaufen, dann haben wir das Geld, dann können wir das Geld anlegen und dann haben die Enkel vielleicht mehr davon. Genau. Und weil die Enkel vielleicht sowieso nicht in der Region bleiben wollen, dann haben wir es gar nicht verkauft. Und wenn man dann nochmal nach 2, 3 Monaten nochmal anfragt, dann hat sich da vielleicht auch schon was getan. Und dann sind die vielleicht auch bereit, das zu machen. Ne? Das ist deswegen das, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Das mit dem nochmal nachfragen, nochmal nachhaken. Wenn es wirklich dein Ziel ist, wenn du das wirklich machen willst, dann muss man auch dafür auch was tun.
Ja, ja, muss man dranbleiben. Das ist einfach so.
Ne? Sehr schön, Flo. Wir haben die Zeit, die vergeht, wenn wir sprechen, merke ich. Wir können auch gerne nochmal... wenn nochmal Fragen sind oder allgemein irgendwie nochmal Themen sind, können wir sehr gerne nochmal ein zweites Interview machen.
Gerne.
Wenn du Lust hast.
Ja, ich würde sagen, als nächstes kommst du zu mir.
Sehr gerne, sehr gerne. Ne?
Müssen wir dann nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt, aber können wir mal gucken, ob schon nächstes Jahr ist.
Weißt du, was im Januar 2021 kommt die auf jeden Fall raus, weil wir nehmen gerade am 30.12. auf.
Ja, genau, das haben wir nicht mehr.
Genau. Nee, sehr gerne. Und wenn ihr Zuhörer noch Fragen habt an Flo, dann direkt an Flo schreiben oder auch an mich schreiben oder Themenvorschläge für unser nächstes Interview, das können wir auch so machen, dann können wir das gerne natürlich aufnehmen. Und ja, den Flo erreicht ihr über Instagram, über Facebook, über E-Mail. Auch E-Mail-Kontakt ist dann auch in den Shownotes drin. Das heißt, ihr habt viele Möglichkeiten, ihn zu erreichen. An ihm kommt ihr nicht vorbei. ja, Flo, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das angenehme, nette Gespräch. Ich konnte auch was lernen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass die Bauern auch was lernen konnten. Von daher bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir. Das Schlusswort, das würde ich dann dir überlassen.
Ja, ich bedanke mich bei dir. Fand ich auch ein sehr angenehmes Gespräch. Und wie gesagt, ich finde es eine coole Idee, wenn wir einfach so ein paar Fragen aufnehmen und dann einfach nochmal eine Episode machen. Ich habe ja zeitlang auch im Podcast immer so eine gute Frage-Episode gemacht, wo wir einfach mal Fragen beantwortet haben. Vielleicht können wir sowas ja mal gemeinsam machen, ne, wo wir einfach uns dann unser beider Fachwissen auf den Tisch legen, wenn da Fragen sind. Also können wir gerne mal machen. Ist vielleicht auch ein interessantes Format.
Ja, sehr, sehr gerne. Super. Freut mich. Ich danke dir und wir hören uns.
Bis dann.
Ciao.